NDR Info. Echo des Tages.
Freitagabend, willkommen zur Zusammenfassung der wichtigsten Themen dieses Tages im Echo des Tages. Zum Beispiel Vermittlungsversuche für Nahost. Das sogenannte Nahost-Quartett tagte in Moskau. Wir berichten über die Reaktionen und kommentieren das trotz aller gegenseitiger Kritik und verändert unerschütterliche Verhältnis zwischen Israel und den USA. Dann berichten wir über den Abschluss der Haushaltsberatungen im Bundestag, die mit der Entscheidung endeten, so viele Schulden wie noch nie in der bundesdeutschen Geschichte aufzunehmen. Dann schauen wir auf das Spitzengespräch, bei dem die maritime Wirtschaft Staatshilfen für Reeder und Werften locker machen wollte, aber scheiterte. Und wir berichten über die Reaktionen auf den Auftritt von ehemaligen Spitzenleuten des Verteidigungsministeriums im Kundus-Untersuchungsausschuss, der jetzt auf die Aussage des amtierenden Ministers zu Guttenberg wartet. Außerdem im Echo des Tages 1100 Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung nach Auswertung der Schweizer Steuer-CD, die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis und Fußball, die Auslosungen für Champions League und Europa League. Im Studio Gerd Wolf, Ihnen einen schönen guten Abend. Umstrittene Siedlungen und gewalttätige Ausschreitungen in Jerusalem, Qassam-Raketen aus dem Gazastreifen, israelische Luftangriffe als Reaktion, wieder einmal stehen die Zeichen im Nahen Osten auf Eskalation. In Moskau tagte das Nahost-Quartett, also Vertreter der Vereinten Nationen, der EU, der USA und Russlands, und heraus kam eine eindeutige Aufforderung an Israel, den Siedlungsbau zu stoppen. Aus Moskau, Heide Rasche.
Vor allem die jüngste Ankündigung Israels, 1600 Wohnungen im arabischen Ostteil Jerusalems zu bauen, überschattete das Treffen des Nahostquartetts. US-Außenministerin Clinton bezeichnete die Pläne als einseitige Schritte, die nicht zur Lösung des Problems beitrügen. Und sie machte deutlich, alle, die wir hier sitzen, haben nur ein Ziel. Wir alle haben die Ankündigung zum Neubau verurteilt und wir erwarten jetzt von beiden Seiten, dass sie sich auf die Annäherungsgespräche einlassen. Wir wollen helfen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der solche Gespräche konstruktiv sein können. Eine Aufnahme dieser Gespräche liege sowohl im Interesse der Israelis als auch der Palästinenser. Die hatten die bereits vereinbarte Aufnahme von indirekten Verhandlungen nach den neuesten israelischen Bauplänen in Ost-Jerusalem wieder ausgesetzt. Sie wollen den arabischen Teil Jerusalems zur Hauptstadt ihres künftigen Staats machen, während Israel ganz Jerusalem als seine unteilbare Hauptstadt betrachtet. Einigkeit herrschte im Nahostquartett auch über die Notwendigkeit, einen eigenen palästinensischen Staat zu schaffen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon erläuterte vor der Presse den Zeitplan, auf den sich das Nahostquartett verständigt hat. Das Quartett glaubt, dass diese Verhandlungen innerhalb von 24 Monaten zu einem Übereinkommen führen könnten. Am Ende sollte ein unabhängiger, demokratischer und lebensfähiger Palästinenserstaat stehen, der Seite an Seite in Frieden und Sicherheit mit Israel und seinen anderen Nachbarn lebt. Um die Verhandlungen zum erfolgreichen Abschluss zu bringen, sei es allerdings auch notwendig, dass die Palästinenser alle Provokationen unterließen. In dem Zusammenhang betonten die Vermittler auch noch einmal, dass die Raketenangriffe gegen Israel aus dem Gazastreifen beendet werden müssten. Die Erklärung des Nahostquartetts enthält allerdings keine Aussagen darüber, welche Pläne es gibt, sollten sich die Israelis und Palästinenser nicht auf die Wünsche des Nahostquartetts einlassen.
Die Reaktion auf die Empfehlungen des Nahostquartetts in Israel waren ebenso prompt wie ablehnend. Clemens Fehrenkotter aus Tel Aviv.
Israels Außenminister Avigdor Lieberman kritisierte die Beschlüsse des Nahostquartetts als realitätsfern und kontraproduktiv. Frieden könne nicht künstlich geschaffen werden und in unrealistischen Zeitrahmen, sagte Lieberman nach Angaben des israelischen Rundfunks im Vorfeld seiner Gespräche mit einigen EU-Außenministern in Brüssel. Das Quartett ignoriere die israelischen Bemühungen der letzten Jahre. Zudem gebe man den Palästinensern den Eindruck, als ob sie ihre Forderungen durchsetzen könnten, indem sie direkte Verhandlungen weiter unter falschen Vorzeichen verweigerten, sagte Lieberman. Wie Lieberman, so betonte auch der israelische Verkehrsminister Israel Katz vom Likud, der Partei des Ministerpräsidenten, es liege nun an den Palästinensern, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wenn die Palästinenser nach Ausreden suchen, warum sie nicht zu den Verhandlungen kommen können, da kann man viele finden. Wenn sie zu den Verhandlungen kommen und sich ernsthaft hinsetzen wollen, kann man mit der Regierung Netanyahu ernsthaft verhandeln. Ich schlage Ihnen vor, das zu tun und nicht in Seitengassen zu flüchten. Für die palästinensische Autonomiebehörde begrüßte Chefunterhändler Saab Erekat den Aufruf des Nahostquartetts. Israel müsse über verbindliche Festlegungen dazu gebracht werden, seinen Verpflichtungen zum vollständigen Stopp des Siedlungsbaus nachzukommen, sagte Erekat gegenüber dem englischen Programm des arabischen Nachrichtenkanals Al Jazeera.
What we need to see is Israeli compliance. So far, what we have seen is Israeli defiance.
Was wir sehen müssen, ist israelisches Erfüllen. Was wir bislang gesehen haben, ist israelische Missachtung. Das Quartett muss Mechanismen und eine Überwachung haben, um sicherzustellen, dass die israelische Regierung Siedlungsaktivitäten stoppt. Und das Quartett kann dies verfolgen, ohne jede Täuschungsspielchen. Jüngsten Meinungsumfragen zufolge unterstützt eine Mehrheit der Israelis den weiteren Siedlungsbau im Ostteil Jerusalems. Mehrere Tageszeitungen veröffentlichten heute entsprechende demoskopische Erhebungen. Trotz der amerikanischen Einwände gegen den Siedlungsbau im Ostteil Jerusalems solle die Regierung Netanjahu mit den Bauprojekten fortfahren. Dafür sprachen sich in den Erhebungen jeweils knappe Mehrheiten der Befragten aus.
Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, dass US-Präsident Obama bei seiner Rede in Kairo die Aussöhnung im Nahen Osten zu seiner persönlichen Angelegenheit machte. Seitdem hat sich nicht sehr viel getan, im Gegenteil. Doch trotz aller gegenseitiger Enttäuschungen bleibt das Verhältnis zwischen Washington und Jerusalem intakt. Warum? Analysiert Anna Engelke in ihrem Kommentar.
Dass das Verhältnis zwischen Washington und Jerusalem derzeit alles andere als gut ist, haben die meisten mitbekommen. Schuld daran sind beide Seiten, sowohl Präsident Obama als auch Israels Premier Netanjahu. Der israelische Premier hat sich seit seinem Amtsantritt vor knapp einem Jahr an keiner Stelle im Nahostkonflikt bewegt. Netanjahus größte Sorgen sind, seine erzkonservative Koalition zusammenzuhalten und das iranische Atomprogramm. Dass eine Verständigung mit den Palästinensern ihm langfristig beim gefährlichen Thema Iran helfen könnte, das sieht Netanjahu nicht. Und deswegen tut er für den Friedensprozess keinen Handschlag. Sehr zum Verdruss des US-Präsidenten. Denn Obama hat sich richtigerweise gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft des Nahostkonflikts angenommen. In seiner Rede an die muslimische Welt im vergangenen Sommer hat er die israelische Regierung in einer Art und Weise ins Gebet genommen, wie das lange kein US-Präsident vor ihm mehr getan hatte. Das gipfelte in dem unmissverständlichen Satz: Es ist Zeit für ein Ende des Siedlungsbaus. Aber in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres hat Obama stark nachgelassen. Im Spätherbst unterlief seiner Außenministerin Clinton gar ein schwerer Fehler, als sie die magere Zusage Netanjahus, sich beim Siedlungsbau im Gazastreifen zurückzuhalten, aber in Ost-Jerusalem weiterzubauen, als beispiellos bejubelt hatte. Auch wenn Clinton danach versuchte, diesen Fehler zurückzuholen, es gelang ihr nicht. Palästinenserpräsident Abbas war zornig und seitdem liegt der Friedensprozess brach. Obama hatte zudem viel mit der Innenpolitik zu tun, Stichwort Gesundheitsreform und hohe Arbeitslosigkeit. Das Thema Nahost fiel schlicht hinten rüber. Israels Premier Netanjahu war das nur recht. Seit der Düpierung von US-Vizepräsident Biden in der vergangenen Woche ist Netanjahu aber in die Defensive geraten. Abgestimmt mit Obama ließ ihn Clinton das deutlich spüren. Dass die US-Regierung nicht bei ihrer harten Haltung geblieben ist, sondern wieder versöhnlichere Töne Israel gegenüber gefunden hat, stößt in Deutschland auf Unverständnis. Schnell wird in diesem Zusammenhang die Israel-Lobby in Washington zitiert, die die Obama-Regierung zum Einlenken gezwungen habe. In der Tat, pro-israelische Gruppen verfügen über einen mächtigen Einfluss. Kaum ein Senator oder Abgeordneter im US-Kongress wagt es, sich mit diesen Vertretern anzulegen. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum das Weiße Haus auf Netanjahu zugegangen ist. Der Grund ist ein anderer. Obama weiß, wie gefährlich es werden kann, wenn sich in Israel die Meinung durchsetzt, Washington stünde nicht mehr unverbrüchlich an der Seite des kleinen Staates im Nahen Osten. Dann könnte es in Israel zu Entwicklungen kommen, die verheerend für die ganze Region wären. Netanjahu möchte den Iran wegen seines Atomprogramms lieber heute als morgen attackieren. Das aber will Washington in jedem Fall vermeiden. Und Einfluss auf die israelische Regierung hat Präsident Obama nur, wenn er mit Netanjahu im Gespräch bleibt. Deswegen hat das Weiße Haus im Streit mit dem israelischen Premier eingelenkt. Eine positive Seite hat aber die Krise zwischen Washington und Jerusalem. Der Nahostkonflikt steht wieder im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses.
Anna Engelke kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Nach Berlin. Noch nie hat sich eine Bundesregierung so viel Geld leihen müssen wie in diesem Jahr. Der Bundestag verabschiedete den Haushalt 2010 mit einem Rekord bei der Neuverschuldung. 80 Milliarden Euro. Finanzminister Schäuble verwies zur Begründung auf die Wirtschaftskrise und schaute ins nächste Jahr.
Dann werden wir in der Tat die Schuldenbremse des Grundgesetzes erfüllen müssen. Und das heißt, das strukturelle Defizit in den kommenden Jahren um etwa 10 Milliarden Euro jährlich zurückzuführen.
2011 seien die Anstrengungen dazu noch vergleichsweise gering. Sie würden aber 2012 größer und 2013 noch größer. Deutschland müsse den Stabilitäts- und Wachstumspakt erfüllen, sagte Schäuble.
Wenn ihn die Bundesrepublik Deutschland nicht erfüllen sollte, würde er scheitern. Und wenn er scheitert, scheitert mehr als nur der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt. Und deswegen müssen wir auch da vor diesem Hintergrund unsere Verantwortung sehen.
Wie der Sanierungskurs der Bundesregierung aussehen soll, ließ Schäuble jedoch offen. Kritik dafür von der Opposition. SPD-Fraktionsvize Poss.
Sie haben in keinem Bereich ein Konzept für die nächsten Jahre. Nicht für die Finanzsituation der Kommunen, nicht für die Haushalts- und nicht für die Steuerpolitik und nicht für die Finanzmärkte. Das ist die Realität in diesem Land.
In Zahlen sieht diese Realität so aus. 80,2 Milliarden Euro Neuverschuldung, doppelt so viel wie beim bisherigen Schuldenrekord 1996. Damit ist ein Viertel des Bundeshaushalts in diesem Jahr auf Pump finanziert. Die designierte Linken-Vorsitzende Lötsch rechnete vor, dass die tatsächliche Neuverschuldung noch höher liege. 124 Milliarden Euro, wenn man das Konjunkturpaket und den Bankenrettungsfonds einrechnet.
Mehr Haushaltsnotstand, meine Damen und Herren, mehr Haushaltsnotstand, Frau Merkel, geht wirklich nicht.
Vor allem zwei Posten belasten in diesem Jahr den Etat besonders stark. Die Mehrausgaben für den kriselnden Arbeitsmarkt und die Gesundheit. Über diesen Etat debattierten die Abgeordneten am Vormittag. Dabei bekräftigte Gesundheitsminister Rösler noch einmal seine Pläne für eine Kopfpauschale.
Wir wollen die Einnahmeseite stabilisieren durch einen stärkeren Anteil einkommensunabhängiger Beiträge. Und wir werden jeden, je nach seiner Leistungsfähigkeit, zu einem steuerfinanzierten Solidarausgleich heranziehen.
Details nannte Rösler nicht und verwies auf die Regierungskommission, die am Mittwoch zum ersten Mal zusammengekommen war. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach warf der Bundesregierung ein Täuschungsmanöver vor. Bis zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sollten die Pläne verschleiert werden. Grünen-Fraktionsvize Kuhn wählte einen anderen Vergleich angesichts von Berichten über eine angeblich geplante kleine Kopfpauschale.
Ein großer Haufen, der stinkt. Und ein kleiner Haufen, der stinkt. Beide stinken. Beide sind Mist.
Die Umstellung des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung auf eine Kopfpauschale wird die Bundesregierung nach Schätzungen 10 bis 35 Milliarden Euro kosten. Außerdem hatte die Koalition weitere Milliarden Steuersenkungen in dieser Legislaturperiode angekündigt.
Peter Mücke aus Berlin. Die maritime Wirtschaft im Land, also Reeder, Werften, Häfen, Spediteure, stecken, um im Bild zu bleiben, durch die Wirtschaftskrise in einem schweren Sturm. Aber mittlerweile sei wieder Land in Sicht, hieß es beim Krisengipfel der Branche mit der Bundesregierung. Und deshalb sollen sich die maritimen Unternehmer erst einmal selber helfen. Der Staat werde allerhöchstens mittelbar einspringen. Georg Schwart über die Ergebnisse einer Gesprächsrunde in stürmischer Zeit.
3 Stunden hatten sie gestern beim Krisentreffen der maritimen Wirtschaft zusammengesessen. Heute dann hatte der maritime Koordinator der Bundesregierung, Staatssekretär Hans-Joachim Otto, eine lange Liste in der Hand. Jede Menge Prüfaufträge für Regierung, Länder, Banken, Werften und Reeder waren darauf zu finden. Finanzzusagen der Regierung für die massiv angeschlagene maritime Wirtschaft aber nicht.
Übereinstimmende Meinung aller Teilnehmer dieser Tagung war, dass die wirklich sehr großen Probleme der Schiffsbranche zunächst von der Branche selbst mit privatwirtschaftlichen Mitteln zu lösen sind. Der Staat hat in diesem Bereich eine moderierende Rolle, die übernehmen wir auch.
Aber eben auch nicht viel mehr. Keine Bad Bank für risikoreiche Schiffsfinanzierungen, keine der Abwrackprämie für die Autobranche vergleichbare Maßnahme, um die 400.000 Arbeitsplätze der maritimen Wirtschaft zu sichern. Der FDP-Staatssekretär im Wirtschaftsministerium war trotzdem hoffnungsfroh. Botschaft, wir tun, was wir können.
Beispielsweise die bedingte Rückzahlbarkeit der Innovationsbeihilfen wurde aufgehoben, die wurden als direkte Zuschüsse gewertet, die Lotsabgaben wurden gesenkt. Das wäre nicht der richtige Weg, jetzt hier auf den Staat allein zu setzen. Dafür hatten alle, die gestern da waren, Verständnis.
Einige wohl mehr, andere weniger. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Sellering hatte zuvor aufs Tempo gedrückt, wollte vor allem die Werftenkrise zur Chefsache machen, die Kanzlerin müsse ran. Die aber, sagt heute der Staatssekretär ein wenig beleidigt, sehe die Sache auch nicht anders als er.
Das mag dann Herr Sellering mit sich ausmachen. Wenn er mit mir nicht einverstanden ist, dann soll er mit der Kanzlerin sprechen. Ich lade ihn herzlich dazu ein.
Die Kanzlerin und die gesamte Bundesregierung im Übrigen halten, so der maritime Koordinator, die deutsche Schiffsbranche für einen unverzichtbaren Sektor. Ansonsten gelte, der Bund sei im Gespräch mit mehreren Banken, darunter die beiden größten Schiffsfinanzierer in Deutschland, die HSH Nordbank sowie die Commerzbank. Staatssekretär Hans-Joachim Otto.
Wir sind in intensiven Kontakt mit allen Banken und ich habe die Hoffnung, dass die Banken ihrer Verantwortung in diesem Bereich auch gerecht werden.
Darüber hinaus prüfe die Bundesregierung, staatliche Schiffsbauaufträge etwa für Lotsenschiffe oder die Marine vorzuziehen. Außerdem habe er mit Entwicklungshilfeminister Niebel gesprochen. Ergebnis:
Wir werden prüfen, ob Entwicklungshilfemaßnahmen in Form von Schiffen gewährt werden können, um die deutsche Schiffbauindustrie anzukurbeln.
Die Bundesregierung will zudem mit allen rechtlichen Mitteln sicherstellen, dass EU- und OECD-Vorgaben auch in anderen Ländern eingehalten werden.
Er sei noch immer ganz entspannt, sagte Verteidigungsminister zu Guttenberg als Reaktion auf die Vorhaltungen, die er sich gestern im Kundesuntersuchungsausschuss hatte machen lassen müssen. Ex-Generalinspekteur Schneiderhahn und der ehemalige Staatssekretär Wichert, die von Guttenberg entlassen worden waren, hatten bestritten, ihren Minister nicht ausreichend über die Bombardierung der beiden Tankfahrzeuge bei Kundus informiert zu haben. Aus Berlin, Anja Günther.
Auch am Tag danach ist nichts wirklich besser für Karl Theodor zu Guttenberg. Die Opposition erhöht den Druck auf den Verteidigungsminister, befeuert von den Zeugenaussagen gestern vor dem Untersuchungsausschuss. Informationen über die Bombennacht in Kundus dem Minister vorenthalten? Nix da, wir haben immer alles weitergegeben, hatten Ex-Generalinspekteur Schneiderhahn und Ex-Verteidigungsstaatssekretär Wichert erklärt. Und was sagt Guttenberg dazu? Lässt über seinen Sprecher Steffen Moritz ausrichten, dass er erstmal nichts sagt.
Der Minister wird sich am 22. April dazu in aller Ausführlichkeit äußern. Und es wird ja wohl eine öffentliche Sitzung geben. Dann können Sie seine Darstellung hören und dann werden sich viele Dinge ja vielleicht aufklären.
Noch steht Aussage gegen Aussage. Denn Guttenberg hatte fehlende Informationen bemängelt und Schneiderhahn und Wichert daraufhin Ende November entlassen. Warum er das tat, diese Frage gehört eigentlich nicht zum Untersuchungsauftrag. Und doch spielt sie für die Opposition eine große Rolle. Rainer Arnold, SPD-Obmann im Untersuchungsausschuss.
Zu Guttenberg hatte alles auf dem Tisch, um sich ein Urteil zu bilden. Ich glaube, er war mal wieder zu schnell und er hat möglicherweise die Chance nicht genutzt, auf die Kompetenz in seinem Ministerium, auf einen erfahrenen Generalinspekteur zurückzugreifen.
Der Vorwurf der Lüge steht im Raum. Noch fordern SPD, Linke und Grüne zwar nicht explizit Guttenbergs Rücktritt, aber sie drohen schon mal. Es gebe einige Ungereimtheiten, meint der Grünen-Verteidigungsexperte Omid Nuripur.
Ich bin der Meinung, dass der Minister zurücktreten muss, wenn wir ihn überführt haben der Lüge, wenn wir klargestellt haben, dass er gelogen hat. Ich sehe das noch nicht. Es kann sein, dass er uns noch eine glaubhafte Erklärung gibt. Es kann sein, dass die Aussagen, die er trifft, deutlich kohärenter sind als die, die die Herren gestern getroffen haben. Aber das wird nicht einfach.
Klarheit und Wahrheit hat Guttenberg versprochen. Helfen könnten dem CSU-Politiker auch seine Ausstrahlung, seine Popularität, seine Souveränität und die Gabe, andere schwindelig zu reden. Bitte keine voreiligen Schlüsse, sagt FDP-Mann Helmut Königshaus.
Also ich glaube, wir sind jetzt auf einem sehr guten Weg. Und ich denke, wir werden der Öffentlichkeit dann auch ein eindeutiges Bild vermitteln können, was wann, wo, warum geschehen ist und wer was wusste.
Fragen gibt es noch viele, vermutlich auch nach der ominösen Arbeitsgruppe 85, die noch unter Verteidigungsminister Jung eingesetzt worden war. Die AG sollte, so stellt es die Bundesregierung dar, dafür sorgen, dass der NATO-Untersuchungsbericht zum Luftangriff in Kundus möglichst objektiv ausfällt. Nur wenige Parlamentarier gehen so weit, von Vertuschung zu sprechen. Übrigens, der zentrale Punkt des Untersuchungsauftrages lautet, den Luftangriff von Kundus zu bewerten, angemessen oder nicht. Diese Frage war bisher eher ein Nebenaspekt.
Wir bleiben noch beim Thema Kundus. Der Mann, der den Luftangriff auf die beiden Tanklastzüge befohlen hatte, bei dem über 140 Menschen ums Leben kamen. Dieser Mann wird nun von der Bundesanwaltschaft befragt, wegen des Verdachts eines Kriegsverbrechens. Trotzdem könnte es gegen Oberst Georg Klein nach dem Völkerstrafrecht keine Anklage geben. Bernd Wolf erklärt den etwas komplizierten Sachverhalt.
Kriegsverbrechen hört sich schlimm an, ist es aber wohl nicht. Zumindest für die beiden beschuldigten Bundeswehrsoldaten, Oberst Georg Klein und seinen Flugleitoffizier. Denn für die beiden könnte sich die Anwendung des international gültigen Völkerstrafgesetzbuches als Vorteil erweisen. Nach monatelangen Vorermittlungen hat die Bundesanwaltschaft den ISAF-Einsatz in Afghanistan als nicht-internationalen bewaffneten Konflikt definiert, für den die günstigen Vorschriften des Völkerstrafgesetzbuches gelten. Die oberste deutsche Anklagebehörde ist damit zum gegenteiligen Beschluss gelangt, wie damals Ex-Verteidigungsminister Jung, der den Begriff Krieg mied. Da es sich nun faktisch aber um Krieg handelt, gilt nicht das deutsche Strafgesetzbuch, sondern das Völkerstrafrecht. Dann hätten Soldaten auch mehr Befugnisse als sonst. Das Risiko, sich strafbar zu machen, ist wesentlich geringer. Beispielsweise dürften sie im Kampfeinsatz sogar unbewaffnete Taliban gezielt töten. Das internationale Kriegsrecht gestattet das, wenn die Tötung nicht unverhältnismäßig ist. Bundeswehrsoldaten müssten auch bei fahrlässigen Tötungen keine Strafverfolgung fürchten. Nur bei vorsätzlicher Tötung von Unbeteiligten wartet der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Die Karlsruher Bundesanwaltschaft sieht den Anfangsverdacht für ein Kriegsverbrechen auf niedriger Stufe bestätigt, nämlich das des Einsatzes verbotener Methoden der Kriegsführung. Konkret, indem Oberst Klein und sein Flugleitoffizier Taliban und Tanklaster beschießen ließen, erwarteten sie sicher die Tötung und Verletzung von Zivilpersonen, ohne dass das Ausmaß der Opfer militärisch gerechtfertigt wäre. Nach Abschluss der Ermittlungen entscheidet der Generalbundesanwalt, ob Anklage gegen Klein und den Flugleitoffizier erhoben wird. Es spricht viel dafür, dass trotz der vermuteten 142 Toten die bekannten Tatsachen des Beschusses vom 4. September 2009 für eine Anklage wegen eines Kriegsverbrechens nicht ausreichen. Die beiden würden dann als unschuldig gelten.
1100 Ermittlungsverfahren laufen, seit die Behörden die berühmte CD mit Steuerdaten aus der Schweiz ausgewertet haben. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf war federführend dabei, hat jetzt aber viele Verfahren an andere Bundesländer abgegeben. Nervosität bei den Steuersündern bundesweit. Aus Düsseldorf, Jürgen zur Heide.
Die Ermittler kamen auch im Morgengrauen, aber dieses Mal waren keine Fernsehkameras dabei. Sie verfügten, wie der Anwalt eines Betroffenen aus Süddeutschland gestern zugeben musste, über Daten von exzellenter Qualität. Sie wussten auf die Kommastelle genau, wie viel Geld der mutmaßliche Steuersünder auf seinen Konten bei der Credit Suisse in der Alpenrepublik versteckt hatte. Sie haben die Informationen von den Kollegen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf bekommen, die die kürzlich angekaufte Steuer-CD inzwischen weitgehend ausgewertet haben. Insgesamt 1100 Ermittlungsverfahren haben die Düsseldorfer inzwischen eingeleitet. Steuersünder in der gesamten Republik müssen mit dem Besuch der Fahnder rechnen. Der Schwerpunkt wird freilich in Süddeutschland liegen. Vor allem Steuersünder in Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz dürften in den kommenden Tagen Bekanntschaft mit den Ermittlern machen. Die Düsseldorfer haben allein bei den mutmaßlichen 1100 Steuersündern ein in der Schweiz verstecktes Anlagevermögen von 1,2 Milliarden Euro gefunden. Die entsprechenden Angaben finden sich auf der CD, die sie kürzlich angekauft haben. Nach längerem politischen Hin und Her hatten sich die Düsseldorfer Behörden entschieden, die Steuer-CD zu kaufen. Sie haben dem Verkäufer über einen Mittelsmann insgesamt 2,5 Millionen Euro gezahlt und die Summe sogar pauschal mit 10% versteuert. Die Düsseldorfer Ermittler gehen im Übrigen nicht nur gegen die Steuersünder direkt vor, sie haben auch die Mitarbeiter der Credit Suisse im Visier. Die haben sich nach ihrer Einschätzung mindestens der Beihilfe zur Steuerhinterziehung schuldig gemacht, weil sie überaus offensiv für die Steuersparmodelle in der Alpenrepublik geworben haben. Die Staatsanwälte achten nach eigenen Worten allerdings darauf, dass ihre Aktionen dieses Mal weniger spektakulär verlaufen, als es beim ehemaligen Postchef Zumwinkel passiert ist.
Jürgen zur Heide berichtete. Einen Tag nach der tödlichen Attacke auf eine Krankenschwester hat sich der Psychiatriepatient der Polizei gestellt. Nach dem Mann war bundesweit gefahndet worden, seit eine Schwester in einem Heim für psychisch Kranke in Schleswig-Holstein tot aufgefunden worden war. Thorsten Wittmark fasst zusammen.
Der Fahndungsdruck auf den mutmaßlichen Täter war offenbar so groß, dass er keine andere Möglichkeit sah, als sich zu stellen. Während die Kripo nach dem Fund des Fluchtwagens ein Spezialeinsatzkommando mobilisiert hatte, um auf alles vorbereitet zu sein, meldete sich der gesuchte Mann bei den Beamten in der Flensburger Innenstadt freiwillig, sagte Polizeisprecherin Marina Breuer.
Ja, es war ganz unspektakulär. Er ist heute Morgen gegen 11 Uhr hier beim ersten Polizeirevier im Norderhofenden in Flensburg vorstellig geworden und hat dann gesagt, dass er der gesuchte Mann ist.
Der Tatverdächtige soll die Waffe, ein Messer, auf den Tresen der Polizeistation gelegt haben. Die Beamten nahmen ihn zunächst fest und übergaben ihn später den Kollegen von der Kripo Lübeck. Ein Geständnis hat der Verdächtige laut Kriminalpolizei noch nicht abgelegt. Die Staatsanwaltschaft Lübeck gab bekannt, dass der 26-jährige Psychiatriepatient vorbestraft ist und wegen versuchter räuberischer Erpressung auf Bewährung frei war. Die Bewährungsfrist hätte in diesem Jahr am 30. September geendet, heißt es vom Staatsanwalt.
Es ist sicherlich kein leichter Film, der da als Favorit in die diesjährige Entscheidung zum Deutschen Filmpreis geht. Aber die Auswahl war eindeutig. Gleich 13 Mal wurde Das Weiße Band für die sogenannten Lolas nominiert, den höchst dotierten deutschen Kulturpreis. Frauke Gustavs, Berlin.
Das Drama um die Kinder in einem norddeutschen Dorf kurz vor dem Ersten Weltkrieg ist unter anderem als bester Film und für die beste Regie nominiert. Der neu gewählte Präsident der Deutschen Filmakademie, der Schauspieler Bruno Ganz, freut sich über diese Entscheidung.
Ich bin sehr, sehr glücklich, dass dieser Film so beachtet worden ist, auch wie Iris gesagt hat, im Ausland. Und das ist ein herausragender Film, auch wenn man vielleicht Probleme hat, möglicherweise mit der Annäherung und mit dem Gefühlshaushalt. Das ist ein maßstabbildender Film. Ich bin froh, dass es den gibt und dass er beachtet worden ist.
An die Seite von Bruno Ganz ist Iris Berben zur neuen Präsidentin der Deutschen Filmakademie gewählt worden. Auch sie ist mit der Auswahl der nominierten Filme sehr zufrieden.
Man hat nicht mehr das Gefühl, es gibt irgendwie eine vorgegebene, mainstreamige Richtung, der viele folgen. Das hatten wir ja auch schon teilweise, wo dann auch plötzlich nur noch Komödien waren. Und ich finde, es ist eine große Vielfalt zu entdecken und es sind wirklich spannende, unterschiedliche Genres, die da bedient werden.
Das Integrationsdrama Die Fremde von Feo Aladag geht ebenfalls als bester Film mit insgesamt 6 Nominierungen ins Rennen um die Lolas. Hans-Christian Schmidts Drama Sturm um eine Richterin am Internationalen Gerichtshof ist in 5 Kategorien nominiert. Als beste Schauspieler können sich die Hauptdarsteller von Das Weiße Band, Burkhard Klausner und Susanne Lothar Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen. Außerdem gehen Sibel Kekeli, Birgit Minichmeier, Corinna Harfuch sowie Henry Hübchen, Fabian Hinrichs und David Striso ins Rennen um die Lolas. Neben der deutschen Filmprominenz wird in diesem Jahr noch ein anderer hoher Gast zur feierlichen Filmpreisgala erwartet. Kulturstaatsminister Bernd Neumann.
Es kommt ein besonderer Gast, der noch nie bei der Filmpreisverleihung war, nämlich die Bundeskanzlerin Angela Merkel, als Anerkennung für den Erfolg des deutschen Films.
Angela Merkel, verrät der Kulturstaatsminister, ist durchaus ein Filmfan.
Sie interessiert sich, sie fragt auch hin und wieder mich, welchen Film sie dann sehen soll. Sie bemüht sich auch, während der Berlinale immer 1 oder 2 Filme zu sehen. Also, die weiß schon Bescheid. Sie geht auch mal ins Kino, also auch außerhalb der dienstlichen Zeiten. Von dort her, wenn sie dann bei der Filmpreisverleihung spricht, weiß sie, wovon sie redet.
Moderiert wird die Filmpreisgala, die zum ersten Mal im Friedrichstadtpalast stattfinden wird, von Barbara Schöneberger. Der Deutsche Filmpreis wird am 23. April verliehen. Die Gala wird am selben Abend um 21.45 Uhr im Ersten ausgestrahlt.
In der Schweiz sind heute Mittag die Viertelfinalpartien der Fußball-Champions und der Europa League ausgelost worden. Auf den FC Bayern wartet dabei in der Königsklasse ein hartes Stück Arbeit. Die Münchner bekommen es mit Manchester United zu tun. In der Europa League stehen Wolfsburg und Hamburg dagegen vor lösbaren Aufgaben, wie Jens Gideon berichtet.
Fast 11 Jahre nach der Champions League-Finalniederlage von Barcelona trifft der FC Bayern also mal wieder auf sein Trauma, Manchester United. Der 18-malige englische Meister und Champions League-Sieger von 2008 ist für Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge eine der Top-Adressen des europäischen Fußballs.
In diesem Zusammentreffen ist Manchester United jetzt Favorit und trotzdem ist das vielleicht der große Reiz für unsere Mannschaft, trotzdem das Halbfinale zu erreichen. Ja.
Der Finalteilnehmer von 2009 aus Manchester darf im Viertelfinal-Hinspiel am 30. März zuerst in München antreten. Auch der Hamburger SV muss in der Europa League zuerst zu Hause ran. Gegner ist am 1. April der belgische Meister Standard Lüttich. Eine lösbare Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia.
Sie haben in der Champions League gespielt, in einer sehr guten Gruppe, haben da auch sehr enge Ergebnisse, wenn man die sich angeschaut hat, wenig Tore bekommen und von dem her wird es auch ein Spiel, wo dann über Kleinigkeiten entschieden wird.
Sollte der HSV das Halbfinale erreichen, dann könnte dort der deutsche Meister warten. Der VfL Wolfsburg muss aber erst einmal im Viertelfinale den Tabellenzehnten der englischen Premier League bezwingen. Der FC Fulham hat im Achtelfinale immerhin Juventus Turin ausgeschaltet. Trotzdem ist Wolfsburgs Trainer Lorenz Günther Köstner mit diesem Los zufrieden.
Der englische Fußball könnte uns liegen. Allerdings müssen wir im ersten Spiel in Fulham in England eine Topleistung bringen.
Sollten beide deutschen Vereine weiterkommen, dann gibt es wie schon 2009 ein rein deutsches Halbfinale in der Europa League.
Gleich 19 Uhr, das war das Echo des Tages vom Freitag. Sie können die Sendung wie immer auch im Internet nachhören oder als Podcast herunterladen unter ndrinfo.de oder wdr5.de. Ihnen noch einen schönen Abend. Im Studio verabschiedet sich Gerd Wolf.